Im Folgenden möchte ich knapp 5 Bereiche skizzieren, die auf das Spannungsverhältnis zwischen der politisch gefundenen Lösung und den Schwierigkeiten der Umsetzung in der Praxis abzielen. Das erste Spannungsfeld bezeichne ich als die Asymmetrie zwischen den Erwartungen der Geber und der Empfänger. Wenn wir uns also die Geberseite anschauen, und dahinter steckt dann vor allem die deutsche Industrie, so hat sie ja ausdrücklich vermieden, hier von einer Entschädigung zu sprechen, und zwar deshalb, weil die Beiträge, die Leistungen einfach zu niedrig waren, und damit man nicht Vorwürfe provoziert nach dem Motto, wie kann man für diesen und jenen Schaden so und so viel, nur so wenig geben, um diese, hat man gesagt, es ist eine freiwillige Anerkennung. Man muss sich dabei noch eines klar machen, das hätte ich vielleicht noch bei der Vorgeschichte erklären sollen. Was sich hier fundamental geändert hat in den letzten Jahrzehnten ist, dass die Forderungen nach Zwangsarbeit ursprünglich immer auf den vorenthaltenen Lohn abzielten. Das hat sich im Verlaufe der letzten Jahrzehnte geändert. Es geht jetzt nicht mehr um den vorenthaltenen Lohn, sondern um das Leiden. Das ist ein Paradigmenwechsel, der dieser ganzen Entschädigungsdebatte zugrunde legt. Ja, wir reden jetzt nicht mehr von vorenthaltenen Löhnen, sondern wir sind jetzt in einem Leidensdiskurs, wo man natürlich dann auch einen anderen Maßstab daraus gewinnt für das, was man den Leuten geben soll. Es macht einen Unterschied, ob man sagt, naja, der eine hat mehr gearbeitet, der andere hat weniger gearbeitet und die Firma hat mehr Profit gemacht, die andere hat weniger Profit gemacht und wir messen daran die Entschädigung, oder ob wir sagen, naja, wir haben alle gelitten. Dann kommt man auf eine ganz andere Skala. Wir bewegen uns jetzt also im Horizont eines derartigen Leidensdiskurses. Ja? Die interessanterweise hat die deutsche Wirtschaft diesen Leidensdiskurs, als sie ihn dann verstanden hat, begierig aufgegriffen, denn wenn Sie sich vielleicht noch erinnern, die vergessene Opferdebatte, die hat da immer auf das alte System der Entschädigung eingeschlagen und gesagt, das sei so unwürdig und die würden ja wieder zu neuen Opfern gemacht und die Bürokratie sei so schrecklich und es ging doch viel mehr um Anerkennung. Und die Industriekreise haben das dann irgendwann aufgegriffen, haben gesagt, ja super, Anerkennung machen wir, dann müssen wir nicht so viel über Geld reden und wir machen jetzt eben symbolische Leistungen und keine Entschädigung. Ja. Deswegen ist hier nun auf Seite der Geber auch immer betont worden, es handelt sich um eine freiwillige Leistung und um keine rechtliche Verpflichtung. Das bedeutete nicht, dass sie sozusagen aus freien Stücken gegeben haben, sondern freiwillig bedeutet keine Rechtsverpflichtung. Das ist ganz wichtig. Das hat aber eine gewisse Asymmetrie nach sich gezogen, denn das Geld wurde gegeben, ohne eine eigene rechtliche Verpflichtung anzuerkennen. Diejenigen, die das Geld angenommen haben, die mussten aber eine Verzichtserklärung unterschreiben, und die war rechtlich sehr wohl bindend. Also das ist vielleicht das Delikate an dieser Konstruktion, dass also hier also eine rechtlich unverbindliche Leistung einem rechtlich verbindlichen Forderungsverzicht gegenübersteht. Das ist vielleicht das gehört sozusagen zum Grundkonflikt innerhalb dieser Konstruktion. Auf Nehmerseite haben wir nun andere Konflikte. Hier haben wir unterschiedliche Legitimationen für den Anspruch. Ich habe schon davon gesprochen, was begründet eigentlich den Anspruch? Die Arbeitsleistung, also fordere ich den Lohn, oder möchte ich für mein Leiden bezahlt werden? Das sind schon mal unterschiedliche Figuren. Man kann aber auch verschiedene Gerechtigkeitsformen unterscheiden, vor allem die ausgleichende Gerechtigkeit oder die verteilende Gerechtigkeit. Soll man also bedeutet Gerechtigkeit, dass man im Verhältnis zu dem, was man verloren hat, etwas zurückbekommt? Oder sollen Gerechtigkeit sich danach orientieren, wer jetzt vielleicht am bedürftigsten ist? Ja, das sind beides Prinzipien, über die man reden kann. Das ist nicht sozusagen selbstevident. Man kann so oder so argumentieren. Und dann muss man natürlich sehen, dass Alter und Armut hier dynamisierende Faktoren sind. Also je nachdem, in welcher Situation die Menschen sind, verändern sich natürlich auch die Bedürfnisse. Da kommt natürlich auch der Faktor Zeit ins Spiel. Also Sie sehen, das ist ein extrem kompliziertes Feld, innerhalb dessen sich die Dinge hier bewegt haben. Und was mir eben wichtig ist, und deswegen wiederhole ich es immer wieder, vieles ist eben nicht selbstverständlich. Es gibt Alternativen, die für sich gesehen gleichermaßen plausibel klingen. Wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, es ist gerecht, dass man für vorenthaltene Löhne entschädigt wird, dann würden wahrscheinlich manche von Ihnen im Kopf schütteln, zustimmt. Und wenn ich dann einfach nur sagen würde, es ist aber auch gerecht, wenn das Leiden entschädigt wird, dann würden wahrscheinlich auch manche mit dem Kopf schütteln. Nur das Problem ist, wenn es plötzlich konkurrierende Prinzipien sind, wie entscheidet man sich da? Und genauso ist es mit der ausgleichenden und verteilenden Gerechtigkeit. Ein zweiter Aspekt, den habe ich überschrieben mit Dynamisierung der Kategorien von Inklusion und Exklusion. Der Top-Down-Ansatz der Verhandlungen, das heißt, man hat erstmal die Gesamtzahl festgelegt und dann aufgeteilt, hatte zur Folge, dass man nun versuchen musste, die Zahl der Antragsteller zu begrenzen, damit die Einzelbeiträge nicht vollkommen lächerlich werden. Also ist klar, je mehr Leute man reinlässt in das System, desto kleiner werden die Auszahlungsbeträge. Das heißt, um das nicht völlig zum Witz zu machen, musste man also versuchen, Antragsgruppen draußen zu halten. Das war das Grundproblem. Es gab nun aber in der Folge eine Spannung zwischen den Kategorien derer, die man vorher definiert hat, die und die sollen was bekommen, und der ständig neuen Entdeckung von unglaublich schrecklichen Dingen. Das heißt, der Auszahlungsprozess hat sozusagen auch den Blick auf einen Kontinent des Grauens eröffnet, weil man hat unheimlich viel Gemetzel und Grausamkeiten entdeckt, die vorher noch gar nicht so bekannt waren, und dadurch entstanden sozusagen ständig neue Ansprüche. Und das war sozusagen ein Hauptproblem dieses Auszahlungsprozesses, immer wieder damit umzugehen, dass jetzt hier neue Scheußlichkeiten entdeckt werden und zu entscheiden, kriegen die jetzt auch was oder muss man die jetzt irgendwie außen vor halten? Und es gab eben einige spektakuläre Fälle, vor allem die italienischen Militärinternierten, die man dann draußen gelassen hat, weil es einfach so viele gewesen wären, dass das sozusagen den Auszahlungsplafond der dafür zuständigen Gruppe, der International Organization for Migration, zum Zusammenbruch gebracht hätten. Deswegen hat man sich also irgendwelche juristischen Gutachten schreiben lassen, die jetzt nun ziemlich haarsträubend argumentiert haben, mit dem Ergebnis, nein, die passen da nicht rein, das Kategoriensystem. Aber es war letztlich eine politische Entscheidung. Ein dritter Aspekt, den habe ich überschrieben mit Spannung zwischen partieller Entschädigung und biografischer Totalität. Wenn man sich mal klar macht, wonach jetzt überhaupt entschieden worden ist, wer und was jetzt nun entschädigt werden soll, so gab es letztlich ein ganz einfaches Kriterium, nämlich das Klagerisiko. Hauptzweck dieses Unternehmens war zu verhindern, dass in den USA geklagt werden konnte. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eingeschlossen worden ist in diesen Auszahlungsprozess, stieg mit der Wahrscheinlichkeit, dass er erfolgreich Klagen durchsetzen konnte in den USA. Das ist natürlich ein Kriterium, das weder mit historischen Wahrnehmungen noch mit moralischen Wahrnehmungen unbedingt immer kongruent geht. Das hat natürlich in der Praxis dann zu großen Problemen geführt, vor allem, dass die schließlich in diesem Prozess entstandenen entschädigungsfähigen Sachverhalte dann die Verfolgungsbiografien oftmals durchschnitten haben. Das heißt, die Leute haben im Zweiten Weltkrieg also ein komplexes Verfolgungsschicksal erlitten und nur ein ganz bestimmter Aspekt war unter bestimmten Umständen entschädigungsfähig. Und manchmal war das nicht mal der Aspekt, den die Leute als das Schlimmste an ihrem Verfolgungsschicksal empfunden haben. Ja, also was weiß ich, wenn Familienangehörige ermordet worden waren, dann war das natürlich viel schlimmer als der Umstand, vielleicht Zwangsarbeit geleistet zu haben. Aber für Zwangsarbeit konnte man jetzt nun Entschädigung verlangen und für die Ermordung von Familienangehörigen nicht. Das hat sozusagen in der Wahrnehmung der Opfer dann natürlich zu Spannungen geführt. Kann man leicht sich vorstellen. Das ist besonders dramatisch bei jüdischen Zwangsarbeitern, die oftmals ein Problem damit hatten, sich jetzt als Zwangsarbeiter darstellen zu müssen. Also die hatten sozusagen in ihrem eigenen Narrativ, wie sie ihre Verfolgung erzählt haben, ganz andere Akzente gesetzt. Sie waren Shoah-Opfer, sie waren Opfer eines umfassenden Mordgeschehens. Zwangsarbeit war sozusagen ein peripheres Geschehen. Das war sozusagen auch teilweise störend für ihre eigenen Erzählungen. Wir haben auch Interviews gemacht in dem Projekt und die waren oftmals ganz irritiert, ja, wenn sie jetzt sich plötzlich als Zwangsarbeiter darstellen sollten und über Zwangsarbeiterentschädigung sprechen sollten. Das fanden die also eher belästigend. Muss man sich klar machen, dass also derartige Entschädigungsprozesse hier ein Raster über die das Verfolgungsgeschehen legen, das nicht unbedingt kongruent ist zu dem Raster und den Kategorien, mit dem Menschen ihre eigene Biografie und ihre eigene Verfolgung dann sortieren. Das ist ein ganz wichtiges Problem in einem derartigen Prozess. Ähnlich ist es dann etwa bei osteuropäischen nichtjüdischen Zwangsarbeitern. Bei denen war die NS-Zwangsarbeit oftmals auch Teil einer ganz komplexen Verfolgungsbiografie. Dazu gehörte dann oftmals auch die Fortsetzung der Zwangsarbeit dann im stalinistischen System. Also das gehörte dann auch wieder nicht rein und das hat in deren Erinnerung oftmals dann die NS-Verfolgung sogar überlagert oder sich vermischt. Also auch hier wieder das Problem, dass solche Entschädigungsprozesse eben oftmals selektiv sind, vor allem hier war das der Fall, und dann nicht so richtig zusammenpassen mit der Komplexität der Verfolgungserfahrung. Ein vierter Punkt, den habe ich überschrieben, eine böse Geschichte ohne Schurken, Bürokratie, Lebenswelt und Kontext. Es gibt also, das schließt an das, was ich schon gesagt habe, ein Spannungsverhältnis zwischen der Eigenrationalität von Bürokratien und den Lebenswelten von Betroffenen. Das ist das, was ich eben schon mal erläutert habe. Das schließt nicht aus, dass überall in den Bürokratien sozusagen in Anführungszeichen gute Menschen sitzen, die Gutes tun wollen. Ja? Also es geht nicht um subjektive Boshaftigkeit. Also und wenn Sie hier jetzt also Konfliktforschung studieren und irgendwann mal in so einer Institution landen, dann werden Sie alle Gutes tun wollen. Und dann, das ist mein eigentliches Thema, dann werden die Ergebnisse aber möglicherweise von denen oder die Prozeduren selber von denen, denen Sie jetzt Gutes antun wollen, gar nicht so positiv wahrgenommen, wie es Ihnen vielleicht im Sinn steht. Und das ist, glaube ich, der tiefere Sinn dessen, worüber ich jetzt sprechen möchte. Ja? Man kann sich tolle Programme ausdenken, aber es gibt jede Menge nicht intendierte Nebenwirkungen. Und wie können wir vielleicht einen besseren Blick dafür bekommen, um vielleicht manche Fallstricke hier zu vermeiden? Ich bin auch kein Anhänger, bitte, ja? Nein, das waren keine Betroffenen dabei. Das waren alles Forscher. Das ist jetzt aus verschiedenen Disziplinen, Historiker, Soziologen, Anthropologen, Psychologen. Aber wir hatten keine Betroffenen dabei. Wir haben sozusagen Betroffenen Interviews gemacht, ja. Aber wir haben jetzt nicht Betroffene dabei gehabt, die sozusagen ihre eigene Entschädigungsperspektive historisiert haben. Ich bin also kein Anhänger dieser pauschalen Bürokratiekritik, die gerade auf dem Feld der Wiedergutmachung auch eine gewisse Tradition hat. Stichwort Christian Proß, Wiedergutmachung als zweite Verfolgung. Ich glaube, das trifft nicht den Kern. Also ich finde, es ist sinnvoller danach zu fragen, welche Probleme treten tatsächlich auf und wo treten die Probleme auf? Und in politischer Perspektive würde ich sagen, die Frage lautet, gibt es also adäquatere und weniger adäquate Formen von Bürokratie? Also man kann sozusagen, man hat ja sozusagen, anders gesagt, zwei Möglichkeiten. Ich kann einfach einen Sack Geld auf den Tisch stellen und sagen, jeder, der will, der geht hin und holt sich da was. Oder ich kann sagen, ich entwickle Kriterien, nach denen ich es verteile, dann bin ich in einer Leistungsbürokratie. Und Leistungsbürokratie produziert immer bestimmte Probleme, weil sie immer Definitionen setzen muss. Es gibt immer Kriterien, nach denen jemand etwas bekommt oder nicht bekommt. Und Sie können die Grenzen noch so weit verschieben, irgendwo gibt es immer eine Außengrenze. Sonst wäre es keine Leistungsbürokratie mehr, sonst wäre es sozusagen nur noch der Geldsack auf dem Tisch. Und die Frage ist also, wie kann man die Spannungen, die damit einhergehen, zumindest erstmal begreifen, und gibt es die Möglichkeit, hier Formen zu entwickeln, die bestimmte Probleme vermeiden? Und ich will Ihnen noch ein paar Beispiele schildern, was da für Dinge passieren kann, an die vorher niemand gedacht hat. Es ist also, ich gebe Ihnen mal für drei verschiedene Opferkategorien hier Beispiele, an denen man das gut veranschaulichen kann. Beginnen wir mal mit den mit den postkommunistischen Gesellschaften, nicht-jüdische, osteuropäische Zwangsarbeiter. Da musste man also lernen, dass man hier eingreift in Versorgungshierarchien. Also das konnte so weit gehen, also in Weißrussland, ja, also bekanntlich eine Diktatur, haben diese Zwangsarbeiterzahlungen dazu gedient, sozusagen das Sozialsystem auch zu stabilisieren und damit gleichzeitig auch überspitzt gesagt die Diktatur zu stabilisieren. Das ist sozusagen eine Diktatur der kleinen Leute, ja, die sich auf die Zustimmung sagen gerade der kleinen Leute stützt durch eine bestimmte Form der Sozialpolitik, die Lukaschenko hier betreibt, und der hat ganz geschickt diese Zwangsarbeiterentschädigung da mit hinein manövriert. Und daraus entstand sozusagen die paradoxe Nebenfolge, dass hier ein Entschädigungssystem auf einmal diktaturstabilisierend gewirkt hat, überspitzt gesagt. Das wäre sozusagen eine klassische, nicht intendierte Nebenwirkung. Anderes Beispiel, die Roma. Für die war also eine Organisation zuständig, die ich schon genannt habe, die International Organization for Migration. Das ist so eine Flüchtlingshilfeeinrichtung, die mehr durch Zufall an diesen Job gekommen ist. Und das ist so eine richtige hochprofessionelle Hightech-Organisation, die also professionelles Mass-Claims-Handling betreibt, voll computerisiert und so weiter und so fort. Und die sollten jetzt Roma in Südosteuropa entschädigen. Okay, was macht eine Hightech-Organisation und so weiter und so fort mit professionellem Workflow und so weiter und so fort und Computer überall? Die muss natürlich erstmal jetzt eine Datenbank anlegen. Das Problem ist, wenn man eine Datenbank anlegen muss, dann braucht man erstmal identifizierbare Individuen. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass sie eine Klientel hatten, die hatten keinen Strom, die hießen alle gleich, die waren alle, hatten keine Geburtsurkunden. Also da fehlte sozusagen das Minimum an bürokratischer Erfassung. Ja? Also die konnten sozusagen die Fälle überhaupt nicht zuordnen. Das dauerte ewig lang, also die haben dann sozusagen anthropologische, ethnologische Studien gemacht und dann angefangen, wie kommen wir überhaupt an die ran, und haben dann also irgendwann mal angefangen mit gesagt, es ist eine vormoderne Gesellschaft, es sind Clans, die haben Häuptlinge, wir müssen in Häuptlingen reden, und irgendwann mal haben sie es dann so hingekriegt, so eine Datenbank zu füllen, ja, dann mussten sie das Geld denen zukommen lassen, den Opfern. Aber das war eine Cash-Based Society, ja, und die haben denen Schecks geschickt. Haben noch nie im Leben Scheck gesehen. Die hatten auch kein Konto. Dann sind die nach Bukarest, sind aus der Bank rausgeschmissen worden. Roma in der Bank hat es noch nie gegeben. Die wollen die wohl überfallen. Also ich mache das an dem Beispiel deutlich, dass bürokratische Strukturen davon ausgehen, dass das Gegenüber sozusagen auch eine bestimmte Form besitzt, die man innerhalb dieser bürokratischen Struktur auch operationalisierbar machen kann. Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, ja, wo man sehen kann, die wollten alle nur das Beste. Die wollten endlich, dass die Roma Entschädigung bekommen, und saßen vor ihren Computern und wussten nicht, wie sie es machen sollen. Ja. Drittes Beispiel, habe ich schon kurz gesagt, bei den Juden, da war das Problem, also erstens, die verstanden gar nicht, was es soll, warum sie jetzt auf einmal Zwangsarbeiter sein sollen. Ja. Und umgekehrt führte das dann auch zu Frustration, weil natürlich diejenigen, die das Geld gegeben haben, gedacht haben, na toll, jetzt kommen wir, und derjenige, der gibt im Sinne des Gabentausches, der erwartet ja auch etwas dafür. Das kam aber überhaupt nicht zurück, weil die jüdischen Antragsteller oftmals gar nicht wussten, woher das Geld kommt und wofür sie es bekommen. Das war halt sozusagen aus einem Selbstverständnis, wir haben so viel gelitten durch die Deutschen, also egal, was sie uns geben, es ist sowieso immer unangemessen, und es ist auch egal, wofür sie es uns genau geben, wir nehmen es jetzt einfach oder auch nicht. Ja. Da gab es aber keine eindeutige Zurechnung, weder zum Stiftungszweck noch zu der Institution. Die wussten manchmal gar nicht, von wem sie das Geld bekommen haben, was dann sozusagen wieder auf der Seite der gebenden Institution für Frustration gesorgt hat. Das sind nur drei Schlaglichter, die zeigen, dass es nicht reicht, sozusagen, wir setzen jetzt ein Gesetz durch, und dann bestimmen wir, wer was bekommt, und dann geben wir den Leuten das, und dann ist alles irgendwie ein bisschen besser zumindest. Da treten Effekte auf, mit denen keiner vorher in dieser Weise gerechnet hat. Fünfter und letzter Punkt, rechtliche Wirkungen, politische Wirkungen, biografische Wirkungen. Was hat das Ganze dann am Ende also gebracht? Bei den rechtlichen Wirkungen kann man sagen, ja, die deutsche Industrie hat Rechtssicherheit vor Klagen erreicht. Die politischen Wirkungen kann man sagen, die politischen internationalen Beziehungen sind verbessert worden. Also für die Bundesrepublik war es eine gute Sache. Interessant sind aber die biografischen Wirkungen. Was hat es jetzt nun für die betroffenen Individuen gebracht? Und da muss man sagen, da findet man einfach die ganze Palette menschlicher Reaktionsformen. Also von Dankbarkeit bis Wut. Also man findet einfach alles. Und es ist nicht so einfach, da eine Matrix aufzustellen nach dem Motto, wenn das Leben so und so war und die Entschädigung so und so hoch ist, in der und der Form, dann sind die Leute zufrieden oder umgekehrt. Es gibt Leute, die hatten nach dem Zweiten Weltkrieg ein geglücktes Leben und alles war wunderbar und die haben sich dann total aufgeregt über die Entschädigung, aber auch umgekehrt. Ja. Und es gibt Leute, die hatten danach ein richtig schlechtes Leben, die waren da total dankbar, aber auch nicht. Also es bleibt sozusagen ein Bereich, den man dann nur noch mit der Vielfältigkeit menschlichen Daseins erklären kann. Also es gibt kein klares Muster, außer vielleicht eines, dass die Menschen oftmals mit einer erstaunlichen Weisheit reagiert haben. Also man hörte oft so, naja, mein Leben, ich bin jetzt alt, ich bin am Ende des Lebens, also meine Jugend können sie mir nicht mehr zurückgeben, die Deutschen, aber es ist noch ganz nett, dass ich meinem Enkel ein Moped kaufen kann. Also so sehr stark relativierend, ein gewisses Maß an Anerkennung, aber auch gleichzeitig schon eingeordnet, okay, schön, dass noch was gekommen ist, aber irgendwie das Leben ist jetzt halt eigentlich im Großen und Ganzen gelaufen. Ich will noch kurz versuchen, ein Fazit zu machen und jetzt ausgehend von diesen sehr speziellen Beobachtungen nochmal auf das große Thema zurückzukommen, die Frage zu stellen, welche Bedeutung man eigentlich der Entschädigung als einem Instrument der Konfliktbewältigung zusprechen kann. Wo liegen Chancen und Probleme? Man kann ja sehen, dass ausgehend vom deutschen Fall der Entschädigung für NS-Opfer die Entschädigung seit den 90er Jahren auch international zu einem vielfach eingesetzten Instrument der Konfliktbewältigung wurde. Also man sieht entsprechende Unternehmungen in Nord- und Südamerika, in Asien, in Afrika und so weiter und so fort. Es ist mittlerweile sozusagen zu einem professionellen Geflecht an Einrichtungen gekommen, Institutionen, die das durchführen, vor allem die IOM, die erstaunlichsten Entschädigungsprogramme von Guatemala bis Kuwait durchgeführt hat. Also es gibt, das ist wirklich sagen, eine hochprofessionalisierte Angelegenheit mittlerweile geworden. Und neben der Strafjustiz gehört Entschädigung mittlerweile zum Standardrepertoire von Konfliktbewältigung nach Kriegen, Bürgerkriegen und auch Diktaturbeseitigung. Wenn man danach fragt, was nun die Bedeutung und die Resultate dieser Unternehmung sind, so hängt es sehr stark vom zeitlichen Abstand zu den Ereignissen ab. Je nachdem kann das also, wenn es zeitlich sehr nahe ist, auf die Rehabilitierung der Opfer zielen. Es kann aber auch hunderte Jahre später sein, also wenn Sie etwa aktuelle Forderungen nach Entschädigung von Sklaverei nehmen, da geht es natürlich nicht mehr darum, die Sklaven zu entschädigen, sondern da geht es eher darum, hier einen politischen Diskurs zu nutzen, der darauf abzielt, die aktuell bestehende Ungerechtigkeiten anzuprangern. Das ist natürlich eine ganz andere Funktion. Es geht also, um die Spannweite aufzumachen, es reicht von der Rehabilitierung bis zur Opferpolitik. Ich habe schon am Beispiel der Zwangsarbeiterentschädigung darauf hingewiesen, dass die individuellen und auch die kollektiven Wirkungen oftmals sehr unterschiedlich sind. Also hier kann man schlecht verallgemeinern, aber ich möchte einen wichtigen Bereich herausheben, der neben den materiellen Folgen mir besonders wichtig erscheint, nämlich die kommunikativen Folgen solcher Entschädigungsprozesse. Also erstmal, Opfer reden oftmals erst als Folge solcher Erfahrungen über ihre Erlebnisse. Das ist ganz wichtig. Also es schafft überhaupt erstmal einen Raum, Dinge aussprechen zu können. Ja, findet dann teils in den Familien statt, aber es gibt dann eben auch öffentliches Reden. Zweitens müssen dann auch Opfer und Täter beziehungsweise deren Gesellschaften miteinander reden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wichtiges Beispiel ist das Israel-Abkommen von 1952. Ja, es gab sozusagen den Versuch, ein Kommunikationsverbot gegenüber den Deutschen aufrechtzuerhalten. Das hat nicht funktioniert, weil die Warenlieferungen, die mussten nach Israel gebracht werden, da kamen deutsche Techniker. Also es gab sozusagen dann einfach auf einer Alltagsebene Kommunikation, die einfach Dinge auch in Bewegung gebracht hat. Also diese Kommunikation, die durch die Entschädigung herbeigeführt wird, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gleichzeitig muss man sich aber klar machen, dass die Verfahren der Entschädigung die Kommunikation strukturieren. Und das ist der Punkt, an dem man dann eben aufpassen muss. Da habe ich ja einige Beispiele gegeben. Und deshalb sagen mein Credo, bürokratische Prozesse sind nicht nur ein Instrument, sondern sie prägen dann auch die Erfahrungen, die selbst dann zum Teil der Entschädigung werden. Also das ist nicht einfach nur sozusagen ein lässliches, eine Verteilungsmaschinerie, sondern die Erfahrungen, die beim Antragsprozess gemacht werden, stellen selbst einen ganz wesentlichen Aspekt dar, der dann auch die weitere Wirkung dieses Verfahrens bestimmt. Ein letzter Gesichtspunkt, ähnlich wie bei der internationalen Strafjustiz, provoziert auch die Entschädigung Konflikte mit lokalen Geschichtsdeutungen. Das will ich nur noch kurz klar machen. Also das sehen Sie vor allem in der Zwangsarbeiterentschädigung nach Osteuropa. Dort hatten Sie ja das Problem, dass die Zwangsarbeiter bis dahin oftmals als Kollaborateure gegolten hatten und in der lokalen Opferhierarchie relativ weit unten standen. Und dieser Entschädigungsprozess hat jetzt eben auch dazu beigetragen, dass hier ein geschichtskultureller Prozess in Gang gekommen ist, der auch die gesellschaftliche Rolle dieser Leute verändert hat. Und in diesem Zusammenhang ist wichtig zu sehen, dass vor allem die Kinder dann eine wichtige Rolle gespielt haben. Es haben sich dann also gerade bei den Zwangsarbeitern oft Kinderorganisationen gebildet, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Älteren dann schon oftmals gebrechlich waren. Aber das ist ein Phänomen, das wir in vielen Bereichen gerade sehen, dass sich Opfergruppen neu positionieren, indem auf einmal die Kinder der Opfer in den Mittelpunkt stellen oder die als Kinder das erlitten haben, weil mit Kindern natürlich so eine besondere Unschuldsvermutung einhergeht. Und man kann natürlich gerade Gruppen, deren gesellschaftliches Ansehen nicht so stark ist, ja, oder nicht so gut ist, besser positionieren, indem man sie sozusagen über das Kinderthema erstmals moralisch aufwertet, um dann über diesen Ansehensgewinn dann weiter hinausgehen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus. Was ich also sozusagen am Schluss noch sagen will, ist, es ist wichtig, bei derartigen Prozessen nicht einfach Top-Down-Ansätze durchzuziehen, sich irgendwo im Kreise von guten Menschen ein schönes Programm auszudenken, wie man das Schöne und Gute und Wahre dann irgendwo hinträgt und Opfer entschädigt, sondern man muss sich sehr genau mit den lokalen Verhältnissen auseinandersetzen, um solche von mir geschilderten, nicht intendierten Nebenwirkungen, soweit wie es geht, vielleicht auch vermeiden zu können. Aber damit trage ich vielleicht auch Eulen nach Athen, und damit möchte ich zugleich dann auch Sie zur Diskussion einladen.